Willkommen bei Hidden, die versteckte Wahrheit Podcast.
Der heutige Fall ist genauso bekannt wie umstritten. Wie weit darf man gehen, um ein Menschenleben in akuter Notlage zu retten? Darf die Polizei selbst zum Täter werden? Wessen Menschenwürde ist mehr wert? Die des Täters oder die des Opfers? Magnus Gefgen war ein verlogener Blender seit jung auf. Er stammt aus einfachen Verhältnissen einer Arbeitersiedlung. Seine Mutter war Erzieherin und streng katholisch, sein Vater zwischendurch arbeitslos. Magnus wurde in der Schule gehänselt, wegen der Geldknappheit fand nur schwer Freunde und fühlte sich die meiste Zeit ausgeschlossen. Er wendete sich der Kirche zu und wurde Jugendbetreuer. Die kleinen Kinder schienen ihn zu akzeptieren, wie er ist, und er verbrachte deshalb lieber Zeit mit ihnen als mit Gleichaltrigen. Er wollte unbedingt Aufmerksamkeit der kleinen Kinder und von ihnen bewundert werden. Bereits früh zeigte er alarmierende Verhaltensweisen. Als Magnus 17 war, freundete er sich mit einem 11-jährigen Fabian an. Was zunächst einfach nur eine innige Freundschaft war, wurde bald zu einem toxischen Machtverhältnis. Magnus überschüttelte das Kind mit Geschenken, Turnschuhe, McDonald's-Gutscheine und so weiter. Er gab und gab und gab, ohne ersichtlichen Grund. Der junge Fabian fing an, sich zunehmend unwohl zu fühlen, denn er wusste nicht, wie er sich revanchieren soll. Und Magnus fing an, den kleinen Fabian klarzumachen, dass er in seiner Schuld steht, sich ihm eigentlich komplett unterwerfen muss. Magnus versuchte zwanghaft, Fabian zu unterwerfen, plante jeden Tag detailliert mit ihm, wollte nicht, dass Fabian sich mit anderen trifft. Auch die Mutter von Fabian schien alarmiert. Magnus schien bei allem zu lügen. Er log so viel, dass seine Lügen sich gar nicht mehr überblicken ließen. Er klaute sogar bei Fabians Familie. Die Mutter von Fabian sagte später aus, Magnus war vielleicht leise, aber er schrie unglaublich laut nach Hilfe. Und ihr stellte sich noch eine ganz andere Frage. Warum versucht ein fast erwachsener Mann, ein 11-jähriges Kind zu besitzen? Der nun erwachsene Fabian berichtet, Magnus hätte ihn immer wieder und immer wieder gebeten, bei ihm zu übernachten. Als Fabian dann eines Tages tatsächlich bei Magnus übernachtete, hätte Magnus die Tür irgendwann mal abgeschlossen und sich neben den kleinen Fabian ins Bett gelegt. Er hatte daraufhin angefangen zu masturbieren. Irgendwann hat er angefangen, auch Fabian währenddessen anzufassen. Und Fabian bekam Todesangst, da er wusste, dass er gerade sexuell missbraucht wird. Nach diesem Vorfall erzählte Fabian alles seiner Mutter und diese verbot Magnus den Kontakt zu Fabian und zu seinem kleinen Bruder. Außerdem alarmierte sie die Schule, in der Magnus Nachhilfe gab, die Gemeinde und sogar das Jugendamt. Das Jugendamt bot Magnus eine Therapie an, doch er lehnte diese ab und die Schule sagte, für diesen Vorfall gäbe es nicht genug Beweise, weshalb der nun erwachsene Magnus weiterhin Kindern Nachhilfe geben durfte. Magnus selbst streitet diesen Vorfall komplett ab. Tatsache ist jedoch, dass er die Zurückweisung von Fabian und dessen Familie nie akzeptiert hat, was im späteren Verlauf des Falles deutlich werden wird. Magnus machte sein Abi, legte einen Zivildienst in der Altenpflege ab und fing an, Rechtswissenschaften zu studieren. Sein Ruf als freundlicher, hilfsbereiter und netter junger Mann reichte ihm nicht. Er war umgeben von jungen Erwachsenen aus sehr wohlhabenden Häusern und das wollte er auch. Er wollte zu den reichen Kids dazugehören und genauso sorglos wie diese leben. Er erlog sich eine ganz neue Persona und schaffte es allmählich in die wohlhabenden Kreise. Magnus gab vor, bereits jetzt eine Stelle in einer renommierten, internationalen Anwaltskanzlei sicher zu haben. Und das als Student. Er würde später unglaublich reich werden. Er fuhr mit den reichen Kindern nach Ibiza in die Villas der Eltern, schenkte seiner mehr als 10 Jahre jüngeren Freundin Urlaube nach Florida und schmiss sorgenlos das Geld aus dem Fenster, um dazuzugehören. Geld, welches er eigentlich nicht hatte. Das Geld, welches er ständig ausgab, war von seinem Vater jahrelang für ihn angespart worden, als Rentenfonds. Als er dann schließlich wieder komplett pleite war, hatte er Angst, seine neu erschaffene Welt würde gleich zusammenbrechen. Er musste um jeden Preis das Image des jungen Jurastudenten auferhalten, der unglaublich reich ist. Über seine 15-jährige Freundin hatte er zuvor Elena kennengelernt, die Schwester seines späteren Opfers. Elena war die Tochter eines sehr reichen Bankiers, der eine der ältesten und angesehensten Privatbanken in der Frankfurter Innenstadt führte. Magnus versuchte, sich in Elenas Freundeskreis zu integrieren, doch diese fanden ihn komisch. Er nahm an, es sei, weil er nicht so reich war wie diese, doch in Wahrheit fanden sie ihn einfach nur lächerlich, weil er ohne Ende log und das sehr auffällig. Bei jeder Gelegenheit prahlte er und protzte er mit seinen bestellten Autos, seinen gebuchten Urlauben und seinem angeblichen Geld. Die Freunde schauten sich einfach nur schief an, als er mal wieder einen seiner Storys auspackte. Sie wussten, er log nach Strich und Faden. Es ging dem Freundeskreis, als sie ihn ablehnten, nicht um das Geld. Sie wollten einfach nicht mit einem so erbärmlichen Hochstapler etwas zu tun haben. Trotzdem versuchte er es immer wieder, sich diesen anzunähern. Und so kam es, dass Magnus auch mal Elena und ihren kleinen Bruder Jakob nach Hause fuhr. Der 11-jährige Jakob wusste deshalb, dass Magnus einer der Bekannten seiner großen Schwester Elena war. Magnus hatte den Plan, den kleinen Jakob zu entführen, schon bereits im Juni gefasst. Als es dann schließlich der letzte Tag vor den Herbstferien war, Freitag, der 27. September 2002, wusste Magnus, er müsste es heute tun, denn morgen würde Jakob mit seiner Familie in den Urlaub fahren. Es wäre dann zu spät und es würde auffallen, dass er eigentlich kein Geld hat und dass alles erlogen war. Der Plan war jedoch genauso dumm wie naiv. Er hatte vor, Jakob zu entführen, den Eltern einen Erpresserbrief zu schreiben und 1 Million Euro zu verlangen. Magnus wartete, bis der 11-jährige Jakob am Freitag um 10.30 Uhr aus dem Bus stieg. Er lauerte ihm auf. Als Jakob sich dann auf den Nachhauseweg machte von der Bushaltestelle auf in die Ferien, stieg Magnus aus seinem Auto und sprach den kleinen Jakob an. Er sagte, Elena, Jakobs Großschwester, hätte ihre Jacke bei Magnus in der Wohnung vergessen und ob Jakob nicht kurz mitkommen wolle, um die Jacke mitzunehmen. Jakob zögerte nicht und ging mit, denn er kannte Magnus ja schließlich vom Sehen her. Auf dem Weg in die Wohnung unterhielten sich die beiden gemütlich über die aufkommenden Ferien und was für Pläne Jakob hätte. So, als sei absolut nichts komisch. In der Wohnung angekommen, überwältigte Magnus den kleinen Jakob, fesselte ihn, klebte ihm sowohl Mund als auch Nase zu, mit vorgefertigten Klebestreifen. Magnus hatte jedoch eins nicht einberechnet, und zwar, dass Jakob sich wehren würde. Jakob fing an zu schreien, zu zappeln und gab einen Kampf ums Überleben hin. Weshalb Magnus sagte, er hätte dem Jungen ins Gesicht mit seinen Händen gedrückt, so lange, bis der kleine Jakob zusammensackte. Nachdem er den Jungen erstickt hatte, entkleidete er diesen komplett und legte ihn in eine mit Wasser gefüllte Badewanne hin, um zu schauen, ob Luftbläschen aufsteigen würden. Machen wir an dieser Stelle eine kurze Pause und schauen uns die auffälligen Sachen an, vor allen Dingen psychologisch auffälligen Sachen. Warum entkleidete er den Jungen komplett, bevor er ihn in die Badewanne legte? Hier ist für mich ein sehr deutliche sexuelle Komponente sichtbar. Wenn wir den Bezug zum Anfang dieser Episode schlagen. Als ich erzählte, dass Magnus den damals 11-jährigen Fabian sexuell missbraucht haben soll, lässt sich auf jeden Fall in Frage stellen, ob Fabian damals nicht doch die Wahrheit gesagt hat. Magnus meinte ja, so sei es nie passiert. Hier aber hat er wieder mal einen 11-jährigen nackten Jungen neben sich. Und der Bezug zu Fabian wird nachher noch deutlicher, als Magnus ihn beschuldigen wird, ein Mittäter zu sein, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt bereits 10 Jahre keinen Kontakt haben. Außerdem stellt sich die Frage, warum Magnus so naiv war und dachte, Jakob würde sich überhaupt nicht wehren. In seiner Planung war Magnus so von sich selbst überzeugt und so auf sich selbst konzentriert, dass er komplett realitätsfern gedacht hat. Er war so egozentrisch, dass er alle Komponenten außer sich selbst gar nicht einkalkuliert hat. Und das bei einem IQ von 121, was überdurchschnittlich hoch ist. Wir sehen also bereits hier, dass Magnus extrem auf sich selbst fokussiert ist. Später würde er dann aussagen, er wollte Jakob nicht töten. Er hätte geplant, Jakob in einer Hütte mit Alkohol so lange abzufüllen, bis dieser einen Blackout erleiden würde. Auch hier stellt sich die Frage, ob er denn eigentlich auf gut Deutsch blöd wäre. Für ein 11-jähriges Kind würde das bedeuten, er müsste eine tödliche Menge an Alkohol konsumieren. Und der mildeste Ausgang der Situation wäre, dass er in Anführungszeichen nur eine Alkoholvergiftung hätte, die, wie eben schon gesagt, genauso tödlich enden könnte. Außerdem hätte Magnus keine Garantie, dass Jakob einen Blackout hätte. Jakob hätte dennoch wissen können, trotz einer Alkoholvergiftung, dass Magnus ihn entführt hat. Hier seht ihr, er verstrickt sich in seinen Lügen, die er später der Polizei erzählt. Ganz später gab er dann doch noch zu, dass er bei der Planung damit gerechnet hat, Jakob müsste wohl zwangsläufig sterben und dass dies ihm spätestens in der Wohnung, als Jakob anfing sich zu wehren, deutlich wurde. Er müsste diesen Jungen töten, es gibt keinen anderen Ausweg. Somit ist die Aussage, der Mord an Jakob sei ein Unfall, widerlegt, denn wir haben hier eine eindeutige Planung des Mordes längst im Voraus. Kommen wir jedoch zurück zum Tatgeschehen. Nachdem Magnus Jakob um 10.30 Uhr entführt und kurz darauf ermordet hatte, packte er die Leiche des Kindes in den Kofferraum seines Wagens und fuhr zum Anwesen der Metzlers. Um 12.40 Uhr fand der Hausmeister der Bankiersfamilie in der Einfahrt einen Erpresserbrief, welcher besagte, Jakob sei entführt worden, die Entführer würden 1 Million Euro fordern. Die Entführer würden betonen, sie wollen den Handel fair abwickeln und dass sie Jakob nichts tun wollen würden. Die Polizei dürfte nicht alarmiert werden und die Entführer würden mit dem sauberen Geld ins Ausland fliehen wollen, ohne weitere Verfolgung. Wenn all dies geschehen würde, würde die Familie ihren Sohn wiederbekommen. Dieser Brief wurde eingelegt, und zwar mit der Behauptung, Jakob würde nichts passieren, als Jakob bereits tot im Kofferraum des Autos lag. Das muss man mal bedenken. Na gut. Den Brief fand der Hausmeister also um 12.40 Uhr. Um 14.11 Uhr wurde dann die Polizei alarmiert. Natürlich wurde die Polizei alarmiert. Gegen 21.20 Uhr konnten Psychologen und Profiler dann auf Grundlage des Schreibens erste Aussagen über die Persönlichkeit des Täters machen. Für sie stand fest, es ist ein einzelner Täter, der Jakob bekannt war. Außerdem war es ein Amateur, kein Profi. In diesem Zusammenhang ist es jedoch alarmierend, dass es kein Profi war. Denn Profis sind wirklich nur auf das Geld hinaus und lassen die Opfer meist am Leben. Amateure dagegen denken die Sachen nicht komplett durch und neigen zu unkontrollierten Handlungen. Außerdem stand fest, dass der Täter die Sache nicht richtig durchdacht hat. Deutlich wird dies an der Passage mit dem Ausland. Wie will der Täter das Geld abholen, ins Ausland bringen und dann erst das Kind zurückgeben? Wie kann er das Kind zurückgeben, während er selber im Ausland ist? Das macht keinen Sinn. Selbst wenn er Komplizen hätte, würde er riskieren, dass die Komplizen gefasst werden. Und die Komplizen sind für gewöhnlich nicht so blöd. Dann ist der Zeitpunkt, also ein Wochenende, sehr ungünstig gewählt. Denn am Wochenende haben die meisten Banken aus Sicherheitsgründen nicht so hohe Geldsummen einfach mal hinten im Lager rumliegen, sondern eher unter der Woche. Außerdem nannte er im Brief bereits den Übergabeort und die Übergabezeit, was unglaublich dumm ist. Denn so kann die Polizei die Übergabe nicht nur beobachten, sondern theoretisch auch die Täter fassen. Er verließ sich also blind darauf, dass die Bankiersfamilie nicht die Polizei einschaltete. Was einfach nur unglaublich naiv ist. Etwas anderes hat er nicht berechnet, als dass sie nicht die Polizei alarmieren. Sein ganzer Plan stützte sich darauf. Und zwischen dem Entführungstag und dem Übergabetag, also Freitag, sollten noch Samstag, Sonntag und dann erst Montag war der Übergabetag, also fast 2,5 Tage zwischendurch liegen. Warum brauchte der Täter so viel Zeit? Diese Fragen stellte sich die Polizei. Ungefähr zeitgleich zu der Erstellung der Persona schaltete der Vater von Jakob in einem Auto vor dem Anwesen Standlicht an. Das wurde von dem Entführer verlangt als Zeichen dafür, dass die Familie mit den Forderungen des Entführers einverstanden ist. Auch das ist unglaublich amateurhaft. Denn das heißt, der Entführer würde sehr, sehr nah an das Anwesen kommen, um zu schauen, ob sie denn wirklich einverstanden sind. Profis würden ein distanzierteres Signal verwenden oder gar kein Signal. Gegen 22 Uhr telefonierte Elena, die große Schwester von Jakob, mit einer Freundin und sagte, wenn sie daran denkt, wer es sein könnte und sie ihr eigenes Umfeld unter die Lupe nimmt, hat sie im Gefühl, es könnten Magnus und seine Freundin sein. Er war einfach insgesamt komisch, gab ihr schon immer ein komisches Gefühl und er kannte Jakob. Der Polizei war klar, Jakob musste seinen Entführer kennen, denn Jakobs Persönlichkeit war so gebaut, dass er nicht mit fremden Leuten in ein Auto einsteigen würde. Jakob war ein sehr schlauer und aufgeweckter Junge. Um ihn zu entführen, müsste Jakob irgendwo freiwillig mitgehen. Das war den Polizisten und der Familie klar, weshalb sie sofort davon ausging. Jakob musste ihn zumindest flüchtig gut genug kennen, um freiwillig mitzugehen. Am nächsten Tag, also am Samstag, ging die Familie gewöhnlichen Wochenendaktivitäten nach, damit die Öffentlichkeit nicht alarmiert ist. Es sollte alles normal aussehen und unauffällig ablaufen. Am gleichen Tag gab der Polizeivizepräsident von Frankfurt, also Wolfgang Daschner, dem Vater von Jakob das Versprechen, er würde alles tun, was das Leben von Jakob retten könnte und nichts unternehmen, was dem Leben schaden könnte. Um 0.57 Uhr am Montag, also mitten in der Nacht, fand schließlich die Übergabe statt. Jakobs Vater legte das Geld in Aldi-Tüten wie verlangt an einer Haltestelle im Stadtwald ab. Der Stadtwald wurde bald beobachtet, und zwar komplett beobachtet von Hunderten von Polizisten. Und sie warteten nur, bis jemand das Geld abholen würde. 10 Minuten später erschien ein Mann, der das Geld nahm und mit einem PKW verschwand. Und sowohl die Wohnung als auch der PKW waren auf dieselbe Person angemeldet. Magnus. Die Polizei konnte nicht glauben, wie dumm es war, dass er mit seinem eigenen PKW zur Übergabe erschienen ist. Den ganzen Tag über, also den ganzen Montag über, beschattete die Polizei Magnus. Er ging mit seiner 10 Jahre jüngeren Freundin, die immer noch minderjährig ist, Luxus shoppen, essen, zum Friseur, kaufte sich einen nagelneuen Mercedes, buchte einen luxuriösen Urlaub. Aber was er nicht tat, ist nach dem Kind zu schauen. Und das beunruhigte die Polizei allmählich, denn seit der Entführung am Freitag sind bereits 4 Tage vergangen. Warum schaute er nicht nach dem Kind? Als er zum Frankfurter Flughafen fuhr, befürchtete die Polizei, er wolle ins Ausland fliehen und sie nahm ihn und seine Freundin deshalb noch am Flughafen um 16 Uhr fest. Magnus behauptete beim Verhör,
ein Fremder hätte ihn einfach so angesprochen und ihm 20.000 Euro angeboten, wenn er 2 Aldi-Tüten an der Haltestelle mitten in der Nacht abholt und er würde weitere 30.000 bekommen nach der Übergabe. Er hätte keine Ahnung, wer der Fremde sei und er hätte es auch nicht komisch gefunden, dass er in der Nacht 1 Million Euro von der Haltestelle mitten im Wald abholen musste und sogar das Geld nachgezählt hat.
Natürlich glaubte ihm die Polizei diesen Schwachsinn nicht. Sie verhörten ihn und verhörten ihn und verhörten ihn doch. Er log und log und log und ihnen war klar, dass er log. Forensiker untersuchten währenddessen seine Wohnung und sie fanden einen handschriftlichen Zettel, der ihn als Entführer identifiziert. Doch dazu schwieg er dann plötzlich. Dann fanden sie auch das Lösegeld versteckt in Schachteln in Gemeinschaftsspielen, obwohl er vorhin behauptet hatte, er hat das Geld einem Fremden übergeben. Plötzlich findet sich die 1 Million Euro wieder. Langsam aber sicher verstrickte er sich immer weiter und immer tiefer in seinen Lügen. Dann gab er an, sein alter Freund Fabian und sein Bruder seien die Komplizen. Ja, genau der Fabian von vorhin, der ihm vor 10 Jahren die Freundschaft gekündigt hat mit den Missbrauchsvorwürfen. Magnus kam über die Ablehnung dieser Art nie hinweg und beschuldigte deshalb Fabian und seinen Bruder, sie hätten die ganze Sache geplant, seinen Komplizen und sie würden das Kind bewachen. Doch die Polizei merkte sehr schnell, dass Fabian und sein Bruder nichts damit zu tun hatten, dass sie komplett keine Ahnung hatten und dass Magnus mal wieder log. Magnus gab außerdem an, Jakob würde in irgendeiner Hütte an einem See in Frankfurt sein, woraufhin die Polizei das Gebiet stürmte und nichts fand. Alles, was er sagte, war so lausig und ungenau, dass jeder diese Angabe hätte machen können. Er nannte keine genauen Orte, nichts Handfestes, sondern einfach nur, ja, es war ein See und eine braune Hütte und das war am Ufer. Nicht mal auf die Frage, welche Seite des Ufers, nicht mal darauf hatte er eine Antwort. Alles war komplett lausig und er spielte auf Zeit und er spielte vor allen Dingen mit der Polizei. Die Polizei legte Magnus einen Zettel mit 3 Auswahlmöglichkeiten vor, was mit Jakob in dem Augenblick passiert. Magnus kreuzte an, Jakob würde noch leben und von jemandem unter Aufsicht bewacht stehen. Er log die Polizei also an, denn zu dem Zeitpunkt lebte Jakob bereits seit 3 Tagen nicht mehr. Währenddessen verlor die Polizei noch mehr Zeit. Sie mussten davon ausgehen, dass Magnus ein Einzeltäter war und er hatte nach der Übergabe kein Mal nach dem Kind geschaut. Es sah sehr schlecht aus. Immer mehr Indizien deuteten darauf hin, dass Magnus gerade deshalb so sorgenlos war, weil Jakob womöglich gar nicht mehr am Leben ist. Dennoch mussten sie bis zum Beweis des Gegenteils daran glauben, dass Jakob noch lebte. Laut statistischen Wahrscheinlichkeiten und Ärzten mussten sie davon ausgehen, dass er noch maximal bis 10 Uhr morgens des nächsten Tages leben würde. Bei dieser Feststellung war es bereits 22.30 Uhr. Sie wussten nicht, ob der Entführer ihm Essen gegeben hat oder Trinken oder ob Jakob überhaupt verletzt ist. Ob es ihm gut geht oder ob er vielleicht wegen der Außentemperatur Probleme bekommt, womöglich unterkühlt ist. Außerdem waren die meisten gesetzlichen Mittel und Techniken der Polizei bisher nutzlos gewesen. Sogar die Konfrontation zwischen Magnus und seiner Mutter, die ihn anflehte zu verraten, wo das Kind sei, blieb erfolgslos. Stattdessen bat er seine Mutter, seine teure Armbanduhr zu verwahren, da er Angst hatte, sie würde im Gefängnis abhanden kommen. Fun Fact an dieser Stelle, die Uhr hat er selbst geklaut. Er log und log und log und log. Und die Polizei wusste, das ist ihr Mann, das ist der Täter, und dennoch konnten sie nichts aus ihm rausquetschen. Am nächsten Tag um 8.30 Uhr fasste der Polizeivizepräsident also den Entschluss und informierte den Kriminalhauptkommissar darüber, dass er den unmittelbaren Zwang ankündigen darf, um eine lebensrettende Aussage zu erzwingen. Wir müssen bedenken, es war schon 8:30 Uhr und der Junge würde maximal bis 10 Uhr überleben. Einfach nur aus statistischen Wahrscheinlichkeiten. Sie wussten nicht, dass er bereits tot ist. Sie gingen davon aus, er lebt noch. Sie waren also überzeugt, er schwebt in akuter Lebensgefahr. Er hat sehr, sehr wenig Zeit zum Leben. Es handelt sich mittlerweile vielleicht um Minuten. Das heißt, sie wollten Magnus Folter androhen, um herauszufinden, wo sich Jakob befand. Sie gingen davon aus, dass er in akuter Lebensgefahr schwebt. Und diese Situation einen übergesetzlichen Notstand bildet. Das heißt, in einer Situation, wenn das Leben eines anderen bedroht ist, darf man ebenfalls, wie bei der eigenen Notwehr, eingreifen und gegebenenfalls Gesetze brechen, um ein Leben aufrechtzuerhalten. Der Polizeivizepräsident setzte also auf Notstand und nahm deshalb an, sein Vorgehen, die Folter anzudrohen, sei gesetzlich abgesichert und er bewege sich im legalen Raum. Außerdem machte er dies zur Gefahrenabwehr. Das heißt, er wollte kein Tatgeständnis oder ähnliches. Er wusste, dies würde sowieso vor Gericht nicht verwertet werden dürfen. Er wollte lediglich wissen, wo der Aufenthaltsort des Jungen ist, um sein Leben zu retten. Er verfasste sogar eine Aktennotiz darüber, wo er genau dies ausformuliert. Und diese Notiz würde ihm nachher zum Verhängnis werden. 10 Minuten, nachdem das Verhör mit der Folterandrohung begonnen hat, deutete Magnus darauf hin, dass Jakob nicht mehr am Leben sein würde. Er fuhr mit der Polizei persönlich zum Ort, an dem die Leiche gelegen war. Es war ein kleiner, privater See, rund 100 Kilometer entfernt. Magnus hatte den kleinen Jakob in einen Plastiksack unter den Steg weggeworfen, wie Müll. Den Platz für die Leiche, so gab er an, hatte er schon vor Wochen ausgesucht, was wieder mal betont, diese Tat und der Mord an Jakob war geplant. Es war kein spontaner Unfall. Es war geplant, ihn umzubringen. Das Komische ist, obwohl Magnus noch oft von anderen Polizisten, Anwälten und anderen wichtigen Leuten verhört wurde oder mit ihnen in Kontakt stand, mit ihnen Gespräche führte, nach dem Verhör mit der Folterandrohung, gab er nie irgendetwas gegenüber irgendwem an, wo er sagte, ihm wurde Folter angedroht. Kein einziges Mal. Erst 3 Monate später, als er für sein erstes Staatsexamen im Gefängnis lernte und Bücher über Folter und dessen Gesetzeslage las, gab er aus dem Nichts an, dass ihm Folter angedroht wurde. Er wusste, damit gefährdet er den Prozess gegen ihn und kann sich damit womöglich retten. Es existierte zwar diese Aktennotiz, aber vorher hatte Magnus das nie zugegeben, dass ihm wirklich etwas angedroht wurde. Magnus behauptete dann plötzlich, der Kommissar, der ihn verhört hat, hat gesagt, er würde ihm solche Schmerzen zufügen, dass er sich wünschen würde, nie geboren worden zu sein, dass er gar nicht wusste, was die Polizei alles einrichten könnte und dass bereits ein Spezialist in einem Hubschrauber unterwegs sei. Dieser Spezialist könnte ihm Schmerzen zufügen, die man gar nicht körperlich nachweisen kann. Und dass sie ihn in eine Zelle mit 2 Dunkelhäutigen sperren würden, die ihn in den Arsch ficken würde, bis er heult. Und viele weitere Aussagen. Der Originalton ist noch rassistischer, noch widerlicher und ich beschränke mich jetzt einfach nur darauf. Jedenfalls lauten so seine Behauptungen. Der Kommissar dagegen sagt nur, er hätte zu ihm gesagt, sie könnten ihm Schmerzen zufügen. Und ob er das nun wirklich wolle, da sie sich in einer Gesetzeslücke befinden und das theoretisch möglich ist. Er fragte nochmal Magnus, ob er das wirklich will und dass das Bild von Jakob ihm sowieso nie wieder aus dem Kopf gehen würde und ob sie wirklich diese Zeit verschwenden wollen würden, die sie mit Folter verbringen würden, oder ob er nicht direkt sagen will, wo sich das Kind befindet, denn das Gesetz ist auf ihrer Seite. Es stand also Aussage gegen Aussage. Der Prozess um diese Aussagen war unglaublich lang und ein heftiger Konflikt der Moral. Darf man zu den äußersten Mitteln greifen, wenn das Leben eines Kindes in Gefahr ist? Es werden Menschenrechte verstoßen, aber sind Menschenrechte des kleinen Kindes denn nun weniger wert als die des Täters? Hat der Täter denn nicht Menschenrechte verletzt, als er das Kind umgebracht hat und entführt hat und entwürdigt hat? Wessen Menschenwürde ist denn wichtiger an dieser Stelle? Die des Täters oder die des Opfers, der in Lebensgefahr schwebt? Und die Folter wurde zwar nur angedroht, aber das bereits stellt ein Gesetzesbruch dar. Man muss sie dazu nicht ausführen. Die Androhung der Folter ist schon ein Gesetzesbruch. Und es stellte sich außerdem die Frage, befand sich die Polizei wirklich in einer übergesetzlichen Notlage? Das heißt, waren wirklich alle legalen und herkömmlichen Mittel schon ausgeschöpft? An dieser Stelle ließen die Kollegen, die am Fall beteiligt waren, den Polizeivizepräsidenten Daschner und den Kriminalhauptkommissar Heng. Sie sagten aus, sie wären gegen das Vorgehen, auch wenn sie es nicht so geäußert hätten und dass man noch andere Mittel hätte versuchen können. Auch der Polizeipsychologe, der das Täterbild und die Persönlichkeit des Täters erstellte, sagte, er hielt nichts von dem Vorgehen, denn Magnus sei ein kühler und kalkulierter Täter, der unter Druck in sich zusammensackt. Aber ganz ehrlich, jetzt mal meine komplett persönliche Meinung. Das ganze Vorgehen, wie Magnus verhört wurde vorher, stützte sich auf die Empfehlung des Polizeipsychologen und es brachte nichts. Nichts. Sie verloren kostbare Stunden. Und zwar viele, viele, viele Stunden, denn der Polizeipsychologe empfahl, dass man einen netten Kommissar zum Verhör mitnehmen sollte, der eine Vertrauensbasis schafft und ein freundliches Gespräch und eine wohlfühlende Atmosphäre, sodass Magnus dem Kommissar vertraut und sagt, was denn passiert ist. Das brachte gar nichts. Diese Empfehlung brachte Magnus nur dazu, zu lügen und sich wie der größte Boss zu fühlen, denn er hatte das Gefühl, er kann mit den Polizisten spielen wie mit Marionetten, dass sie alles machen, was er sagt und was er will. Zwischendurch sagte er in der Vernehmung sogar, ja, ich habe Hunger, woraufhin der Polizist ihm mehrere Essensangebote bringen musste. Also Magnus machte das, was er will. Und zwar nur auf Empfehlung des Polizeipsychologen. Und deshalb finde ich, an dieser Stelle hat der Polizeipsychologe gar nicht so viel zu sagen. Denn schließlich die Methode, die er empfohlen hat, wurde stundenlang angewandt, hat nichts gebracht, hat nur das Ego von Magnus gepusht. Sobald dann die andere Methode angewendet wurde, hat Magnus nach 10 Minuten verraten, wo der kleine Junge ist. Also finde ich, kann der Polizeipsychologe nicht sagen, ja, es war entgegen meiner Empfehlung und ich dachte, es führt nicht zum Ziel. Ich sehe auch heute, es hat nicht zum Ziel geführt. Doch, sie haben die Leiche gefunden und zwar schon nach 10 Minuten und es war zielführend. Also finde ich, an dieser Stelle ist die Empfehlung des Polizeipsychologen irrelevant. Einfach nur irrelevant, denn ein Täter nett zu fragen und auf Vertrauensbasis zu hoffen, war nutzlos in diesem Fall. Nicht bei einem Narzissten. Magnus ist eindeutig ein Narzisst. Das Paradebeispiel eines Narzissten. Und wenn man diesen einfach nur anhimmelt und nett fragt und dies und das, wird es gar nichts bringen, außer sein Ego zu pushen. Und genau das ist auch passiert. Er hat ja gelogen und gelogen. Und selbst als er in seinen Lügen erwischt wurde, hat ihn das überhaupt nicht gekümmert. Erst als man ihm bedroht hat, als er sich wirklich persönlich in Gefahr gefühlt hat, erst dann hat er verraten, wo das Kind ist. Das Urteil lautete, also gegen die beiden Polizisten, gegen den Polizeihauptkommissar und gegen den Polizeivizepräsidenten, dass die beiden eine Geldstrafe auf Bewährung bekommen würden. Was bedeutet, würden sie es nochmal tun, nochmal jemanden Folter androhen, müssten sie dann eine Geldstrafe zahlen? Es ist eher eine symbolische als ernst gemeinte Strafe. Mit diesem Urteil hat das Gericht zwar die Straftat als solche anerkannt, aber auch klar gemacht, dass sie verstehen können, warum die Polizisten so gehandelt haben. Magnus selbst wurde in seinem Prozess für lebenslänglich verurteilt, mit der besonderen Schwere der Schuld. Er hat gelogen und gelogen und gelogen und gelogen, was allen im Raum im Hinterkopf blieb. Rechtlich gesehen darf das Geständnis vor Gericht eigentlich nicht verwertet werden, weil er offiziell nicht darüber informiert wurde, dass alles Vorherige nicht verwendet werden durfte. Auch wenn seine vorherigen Aussagen nicht verwendet werden durften, hat er das Geständnis meiner Meinung nach vor Gericht freiwillig abgegeben. Das musste er keineswegs. Und als Jurastudent nach dem ersten Staatsexamen müsste er das auch eigentlich schon wissen, wenn er schon so schlau war und wusste, dass er mit dieser Foltersache womöglich den ganzen Prozess gefährdet, wusste er mit Sicherheit, dass seine vorherigen Aussagen nicht verwertet werden durften und dass er deshalb das Geständnis, was er vor Gericht ablegt, gar nicht ablegen muss. Deshalb, da ist es wieder so eine strittige Sache, aber er als Jurastudent, wir dürfen nicht vergessen, er ist Jurastudent, nach dem ersten Staatsexamen und dazu ein sehr intelligenter Mann. Ein IQ von 121, das ist überdurchschnittlich hoch. Der Vorsitzende Richter des Prozesses gegen Magnus sagte im Nachhinein, im gesamten Prozess betonte Magnus, dass er sich selbst leid tun würde, sich selbst in eine solche Lage gebracht zu haben. Nicht, dass es ihm leid tut, dass er den Sohn einer Familie so kaltblütig ermordet hat oder dass er der Familie vorgemacht hat, sie könnten ihren Sohn wiederbekommen, obwohl er schon längst tot war. Nein, er tut sich selbst leid, sich in solch eine Lage gebracht zu haben. Er verklagte weiterhin sogar den deutschen Staat vor dem Europäischen Gerichtshof. Er ging sogar so weit, dass er vor die Große Kammer, diese ist ja die größte Instanz nach dem Europäischen Gerichtshof der Menschenrechte, und die Große Kammer sprach ihm Recht zu, dass ja, er ein Opfer in dem Sinne ist, dass das Folterverbot gebrochen wurde, welches ein Verstoß gegen den dritten Artikel der Europäischen Menschenrechtskonvention darstellt und dass die Bestrafung der Polizisten zu milde ausgefallen ist, dass sie eher symbolisch als abschreckend war. Die Große Kammer sagt, gut, du bist ein Opfer, deine Menschenrechte wurden verletzt, deine Menschenwürde wurde gebrochen, das verstößt gegen das Gesetz und die Polizisten wurden zu milde bestraft. Ja, wir stimmen dir zu. Aber nein, wir stimmen nicht zu, dass das Verfahren wieder aufgenommen wird oder ähnliches. Sie haben einfach nur gesagt, ja, du hast in dem Sinne recht. Magnus ging außerdem so weit, dass er nicht nur gefühlt 17.000 Instanzen alarmiert hatte und immer wieder versucht hat, Klage einzureichen und eine Revision und ein Wiederaufnehmen des Verfahrens. Nein, er ging sogar so weit, dass er Schmerzensgeld und eine Entschädigung wollte. Für mich stellt sich die Frage, welche Schmerzen? Die Folter wurde ihm nur angedroht, nie ausgeführt. Welche Schmerzen? Vielleicht die Schmerzen, die er dem Kind zugefügt hat, als er das Kind mit bloßen Händen erstickt hat? Also, er blendet komplett aus, dass er ein Kind umgebracht hat, und zwar wirklich mit seinen bloßen Händen. Er sieht sich als Opfer der Justiz, weil ihm Folter angedroht wurde. Und wir wissen nicht mal, welche Formulierung da benutzt wurde. Ob es wirklich so war, wie der Kommissar sagte, dass er einfach nur sagte, hey, wir haben das rechtliche Go, wir können das machen oder du gestehst. Oder ob es so war, wie Magnus gesagt hat, mit rassistischen und sexistischen Äußerungen und wie schrecklich es war und jegliches. Er sieht das als eine größere Straftat als die Ermordung eines Kindes. Und zwar für habgierige Zwecke, einfach nur damit er den Urlaub seiner minderjährigen Freundin weiter finanzieren kann und einen nagelneuen Mercedes-Benz fahren kann. Also komplett absurde Gründe. Und die Reue, die er zeigt, ist einfach nur, weil er sich selbst leid tut, sich in diese Lage gebracht zu haben. Nicht, weil es ihm leid tut, zwar den Eltern gegenüber. Nein, er tut sich selber leid, dass er vor Gericht sitzen muss und jetzt vor Gericht kämpfen muss, dass seine Menschenrechte verletzt wurden. Scheiße. Wie gesagt, das ist das Musterbeispiel eines Narzissten, wirklich das Musterbeispiel. Überall sieht er sich als Opfer, blendet aus, was er getan hat. Er lügt und lügt und lügt und schafft sich eine komplett neue Persona, als wäre das Leben ein großes Theaterspiel. Und er wollte mitten im Geschehen sein, zu den Reichsten der Reichsten gehören und zwar im Zentrum stehen. Hat sich überall hochgeschleimt und wollte einfach nur angesehen und angehimmelt werden. Und das ist es doch, was Narzissten ausmacht. Personen mit einem eigentlich gebrochenen Selbstbild, die es aber schaffen, andere Personen in ihrem Umfeld so zu manipulieren, dass sie bewundert werden im Endeffekt. Dass sie im Zentrum des Geschehens stehen, über allen stehen und einfach nur angehimmelt werden. Dass ihr gebrochenes Ego plötzlich wieder gepusht wird von der Aufmerksamkeit und der Bewunderung. Und in seinem Fall, finde ich, ist es auch nochmal sehr deutlich, und zwar am Beispiel seiner jungen Freundin und immer wieder den Bezug zu jungen Kindern, weil junge Leute so leicht zu manipulieren ist. Als er die Tat begann, war er 27 Jahre alt. Warum hat er etwas mit einer 15- oder 16-Jährigen? Das ist mehr als 10 Jahre Unterschied. Und die war auch seine erste und einzige feste Beziehung. Das heißt, wir haben hier jemanden, der nicht fähig ist, vorher zumindest, standhafte Beziehungen zu haben zu gleichaltrigen Leuten, der nicht fähig ist, Freundschaften aufrechtzuerhalten, der manipuliert und manipuliert, und zwar meist jüngere Leute. Ich habe außerdem gelesen, dass er sehr konfliktscheu ist. Er kann nicht streiten, er geht Konflikten sofort aus dem Weg. Damit man mit jemandem streiten kann und auf Konflikte eingehen kann, muss man auch etwas Empathie haben und ein gesundes Selbstbild. Für ihn hieß es aber, entweder ich oder keiner. Er hatte kein gesundes Selbstbild, er hatte eigentlich gar kein Selbstbild. Alles, was er über sich selbst fühlte oder wie er sich selbst darstellte, war ja komplett gelogen. Deshalb, ich wüsste jetzt nicht, was ich noch dazu sagen soll, außer dass er vielleicht noch vor kurzem ein psychologisches Gutachten bekommen hat. In dem Gutachten wurde festgestellt, dass er weiterhin die Gefahr für die Gesellschaft ist. Also, was soll man dazu sagen? Außerdem hat er auch den Namen geändert. Der heißt nicht mehr Magnus Gefgen, aber der Name ist ganz leicht online auffindbar. Ich werde es jetzt nicht nennen, ist ja jedem selbst überlassen, aber es ist sehr leicht auffindbar. Über diesen Fall, über diesen tragischen Fall, gibt es mehrere Filme, Dokumentationen etc. Ein sehr umstrittener Fall. Und wenn ich persönlich mir den Täter anschaue, was für eine narzisstische, egoistische Person es ist, die nicht einsieht, was für ein grausames Verbrechen sie getan hat, finde ich, ist der Polizeivizepräsident, der das Ganze veranlasst hat, niemand, der schuldig gesprochen werden sollte. Er hat ihm zwar Folter angedroht, aber ich persönlich finde, es war sehr wohl ein übergesetzlicher Notstand. Er ging davon aus, der Junge hätte noch 1,5 Stunden zu leben, maximal. Ist in akuter Notlage, würde gleich sterben. Alle anderen Mittel haben nichts gebracht. Magnus hat mit der Polizei gespielt und gespielt und gespielt und gespielt und das Leben eines kleinen Kindes schwebte in großer Gefahr. Ich finde, dieser übergesetzliche Notstand war gegeben und er hätte nicht schuldig gesprochen werden dürfen. Aber es ist nur meine persönliche Meinung. Ich bin kein Jurist, ich habe keine Ausbildung oder ähnliches Wissen in der Rechtswissenschaft. Es ist nur meine persönliche Meinung. Finde ich, er hat richtig gehandelt? Ja, auf jeden Fall. Hätte nämlich das Kind noch gelebt, wäre es innerhalb dieser 10 Minuten sofort gefunden worden. Und wäre Jakob noch am Leben gewesen, würde der Prozess ganz anders aussehen. Dann würde keiner sagen, ja, aber er durfte die Folter nicht androhen. Sondern würde es heißen, ja, er hat die Folter angedroht, aber er hat das Leben eines Kindes, das gerade am Sterben war, gerettet. Deshalb, für mich ist Magnus kein Opfer der Justiz. Er ist ein Opfer seiner selbst, seiner egozentrischen Weise und er gehört einfach nur weggesperrt. Das klingt so grausam und ich weiß, in dieser Episode bin ich besonders kaltherzig, was den Täter angeht, aber ich habe keine logischen Grundlagen dafür, warum er ein solcher Mensch ist. Seine Kindheit war keine schreckliche. Er wurde nicht misshandelt, er wurde nicht missbraucht, er wurde nicht geschlagen, nichts. Und trotzdem ist er zu einem Menschen geworden, der eine gute Familie, die zwar viel Geld hatte, aber es auch oft gespendet hat, die viele wohltätige Zwecke unterstützt hat. Eine gute Familie hatte er erpresst um 1 Million Euro, obwohl er schon wusste, in dem Zeitpunkt, als er diesen Brief einwarf, lag ein kleiner toter Junge in seinem Kofferraum. Das ist einfach nur schrecklich. Und er selbst sagte, er hat sich als so einen lieben und netten Menschen gesehen. Und als die Polizei ihn fragte, hey, warum hast du nicht einfach eine Bank überfallen? Sagte er, ja, ich könnte doch keinen Menschen mit einer Waffe bedrohen. Er könnte keinen Menschen mit einer Waffe bedrohen, aber tötet ein 11-jähriges Kind mit bloßen Händen. Also das finde ich noch grausamer. Wenn man sich anschaut, wenn man jemanden mit einer Waffe umbringt, ist Distanz dazwischen. Du fasst die Leiche ja nicht an, du drückst nur ab. Es ist eine einfache Handlung. Aber wenn man jemanden mit den bloßen Händen umbringt, spürt man ja, wie die Person unter einem zappelt und schreit und wie das Leben aus der Person sinkt. Diese Art ist so persönlich und so nah, jemanden mit bloßen Händen umzubringen, nicht mal mit einem Messer, wirklich mit den bloßen Händen. Das ist viel grausamer als eine Bank zu überfallen. Viel grausamer. Und vor allen Dingen bei einem Banküberfall müsste es keine Toten geben. Es hätte ja schon gereicht, hätte die Bankerin oder der Banker das Geld rausgerückt. Aber bei diesem Entführungserpresserbrief schreiben bei diesem Vorgang, hat er ja von Anfang an einberechnet, dass er wahrscheinlich Jakob am Ende umbringen müsste. Auch wenn das anfangs nicht so ausließ, er hat ja später zugegeben, ja, das war mir zwangsläufig klar und spätestens in der Wohnung war mir klar, ich werde ihn umbringen müssen. Das heißt, er hat ja darüber fantasiert und nachgedacht und das einfach nur schrecklich. Einfach nur schrecklich. Was soll man denn noch dazu sagen? Wie gesagt, ihr könnt mir sehr gerne zu den Episoden schreiben. Vor allen Dingen diese Episode hat mich nicht kalt gelassen. Das war's dann für heute und bleibt achtsam.